Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Markus Keim, Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Keim.
Danke, Herr Warenberg.
Ich habe mit Stefan Detjen gerade zu Beginn über die Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen. Wie wichtig ist das für Selenskyj im Kreis der G7, wenn wir es vergleichen mit den wichtigen Kontakten in die USA, zur NATO oder auch in die Europäische Union?
Also es ist eine Bekräftigung, würde ich sagen. G7 ist ja eher eine subsidiäre Organisation, die aufgrund der Tatsache, dass sie keinen eigenen Apparat hat zur Umsetzung ihrer Beschlüsse, eher eine nachgeordnete Funktion hat, die Prozesse in anderen Organisationen unterstützt, anstoßen kann. Und die Organisationen haben Sie gerade angesprochen, NATO, EU und andere mehr. Dementsprechend ist es ein wichtiges politisches Signal, was über den reinen Westen hinausgeht. Japan ist G7-Mitglied. Und dieses Signal der politischen Unterstützung, der politischen Solidarität wird heute Nachmittag nochmal ausgeweitet. Wenn die Gäste, die Sie bereits angesprochen, hinzukommen aus Indien, aus Indonesien, aus Argentinien, aus dem Senegal. Und da ist die Hoffnung bzw. Erwartung, diese Länder, die ja in der Sache häufig eine etwas andere Position zum russischen Angriff auf die Ukraine haben, dann doch noch politisch einzubinden. Und es bereitet natürlich den nächsten Gipfel auch schon vor zum Thema Waffenlieferungen jetzt im Kontext des NATO-Gipfels am Mittwoch und am Donnerstag.
Sie haben jetzt sehr diplomatisch formuliert, dass viele Staaten eine andere Position haben. Wir erinnern uns alle, dass Staaten wie Indien oder auch Südafrika sich enthalten haben, als es darum ging, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen den Krieg Russlands gegen die Ukraine klar zu verurteilen. Wie wichtig ist das, diese Länder, die sich zurückhalten, die häufig auch ein kompliziertes Verhältnis zu Russland selbst haben. Wie wichtig ist das, diese Länder stärker einzubinden, damit nicht dieser Eindruck zurückbleibt, es ist eine Konfrontation, ich sag mal, des Westens mit Russland?
Absolut. Und Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, weil es gelingt, Russland doch mit diesem Narrativ durchzudringen, dass nicht gar nicht in die Ukraine geht, sondern dass hier letztlich der Westen versucht, Russland erneut zu demütigen, zurückzudrängen und anderes mehr. Diese unterschiedlichen Narrative sind ja auch deutlich geworden an der Frage, wer ist für die globale Nahrungsmittelkrise zuständig, die wir jetzt sehen. Da gibt es die westliche Lesart, die ganz eindeutig ist, nämlich Russland, indem es den Getreideexport aus der Ukraine blockiert, wohingegen viele afrikanische Länder der Meinung sind, es seien die westlichen Sanktionen, also die russische Lesart teilen. Und tatsächlich ist es umso wichtiger, diese Länder nicht auf Kurs zu bringen, aber damit vertraut zu machen, was die westliche Lesart ist und vor allem darauf hinzuweisen, dass wenn sie sich die russische Lesart zu eigen machen, die Vorschub leisten einer Umgestaltung der internationalen Ordnung, die letztlich kontraproduktiv zu ihren eigenen Interessen ist. Weil man kann ja das Argument machen, wenn man einmal zulässt, dass ein Aggressor, eine imperiale Macht unter Regelverstößen andere Länder besetzt, dann ist niemand mehr davor geschützt. Und das gilt auch für Länder wie Indonesien, das gilt auch Länder wie Indien oder den Senegal gleichermaßen. Das ist ein etwas langfristiges, zumindest mittelfristiges Argument. Aber viel mehr bleibt nicht, um diese Länder einzubinden.
Wenn erstmal nicht viel mehr bleibt als der Appell an diese Staaten, könnte die vorgeschlagene Preisobergrenze für Energielieferungen aus Russland, die jetzt aus Washington im Gepäck ist von Joe Biden, könnte das einen Unterschied machen, insofern als es auch einen Druck ausüben würde auf Staaten wie Indien, die im Moment ja noch, ich sage jetzt mal, lukrative Verträge mit Russland abgeschlossen haben über Energielieferungen?
Also ich teile so ein bisschen die Skepsis, die Stefan Dietje noch im Vorbericht angesprochen hat. Das ist ja ein gewaltiges politisches Unterfangen, dieses Käuferkartell, was es ja ist, einzurichten. Weil es bedarf ja einer Koordinationsaufgabe auf zwei Seiten. Erstens müssen diejenigen Länder, die Sie angesprochen haben, dazu gebracht werden, nicht mehr bei Russland zu kaufen. Und gleichzeitig müssen die Förderländer dazu gebracht werden, den Ölfluss weiter aufrechtzuerhalten. Also die Lücke, die von russischem Öl entstanden ist, weiter zu füllen. Also sozusagen, man muss an zwei Fronten kämpfen. Und angesichts der Tatsache, dass die G7-Staaten lediglich 30% der globalen Ölnachfrage darstellen, wenn man die EU hinzuziehen würde, wären es 50%, merkt man, welche Marktmacht da vorhanden ist oder wie gering die Marktmacht ist. Also anders formuliert, das angesprochene Modell mit den Zöllen scheint mir attraktiver zu sein. Das ist ein politischer Organisationsaufwand, der angesichts der Tatsache, dass wir keine geeinte Front gegen Russland haben, wahrscheinlich kaum zu leisten ist. Trotz der Tatsache, dass heute Nachmittag Indien sicher nochmal unter Druck gesetzt wird, Südafrika gleichermaßen, Indonesien und andere mehr.
Und China wird das überhaupt nicht beeindrucken, diese Pläne.
In der Tat, man müsste eben diese drei großen Länder, China, Indien und Indonesien an Bord holen. Und die haben es ja schon angedeutet, das wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Diese verfolgen ganz andere außenpolitische Interessen, haben sehr separate Sonderbeziehungen zu Russland, die weit historisch zurückgreifen, die ideologisch begründet sind. Bei China in jüngster Zeit, vor allen Dingen in der Frage von globalen Ordnungsvorstellungen, gibt es eine erstaunliche Nähe zu Russland. Also die für dieses Projekt an Bord zu holen, das halte ich für nahezu aussichtslos.
Lassen Sie uns noch einen Augenblick sprechen über das ja wirklich bemerkenswerte Lob von US-Präsident Joe Biden. Gestern schon in Richtung Olaf Scholz, des Gastgebers. Müssen wir da hierzulande unser kritisches Bild von Olaf Scholz, das viele haben, doch ein Stück korrigieren? Und wir können sagen, er ist gar nicht zögerlich gewesen, sondern, wie Joe Biden gesagt hat, eine Führungskraft, die wesentlich mit dazu beigetragen hat, zur Geschlossenheit der Europäischen Union, zur Geschlossenheit der NATO.
Also vielleicht dazu zwei Anmerkungen. Das Erste, die amerikanische Administration hat von Anfang an Joe Biden erklärt, dass er darauf setzt, existierende Bündnisse, Allianzen wiederzubeleben und für die amerikanische Politik nutzbar zu machen. Von daher ist es exakt in der Linie, jetzt Partnerschaft mit europäischen Verbündeten zu betonen, und der stellt natürlich den Gastgeber in besonderer Art und Weise gerne ins Schaufenster, wenn ich das so sagen darf. Aber gleichzeitig muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die deutsche Sicherheitspolitik ja im Moment transatlantischer denn je geworden ist. Träume von strategischer Autonomie der Europäischen Union werden gar nicht mehr thematisiert. Die NATO ist in Anführungsstrichen die Gewinnerin des Russlandkrieges gegen die Ukraine. Sie ist wiederbelebt, aktiviert, alle politische Aufmerksamkeit richtet sich auf sie. Politisch ist die Scholz-Bundesregierung von Kanzler Scholz sehr nah an den USA, was die Sanktionen betrifft, was die Politik gegen Russland betrifft. Von daher hat der amerikanische Präsident schon recht, trotz der wahrgenommenen Zögerlichkeit in der Sache steht Deutschland ganz, ganz eng an der Seite der USA, unterstützt sozusagen die amerikanische Russland-Politik in diesem Konflikt und ist ein treuer Verbündeter. Von daher war das Lob gestern sehr freundlich und vielleicht ein bisschen typisch amerikanisch dick aufgetragen, wenn ich das so sagen darf, aber in der Sache doch berechtigt.
Die Analyse von Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch, Herr Keim.
Sehr gerne.